rumschickt, ist es auch ganz okay. Wenn man das gut findet und gar nicht darüber redet, dann ist es so, als wenn es nie da gewesen wäre für einen. Man tut es ja nicht entäußern so. Wir haben auch gedacht, das ist eine ganz gute Aktion und haben uns dann eine eigene Aktion überlegt, die so ungefähr ähnlich ausschauen soll. Das war dann 5 Monate später in Hamburg am 23.10.2010 gegenüber der Landungsbrücken. Landungsbrücken. Ich hoffe, das Bild bleibt jetzt stehen. Da werden Schiffe gebaut. Zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist halt gleich die Stadt von Hamburg sozusagen. Das sind 200 Meter von dem, wo man als Person gehen kann. Und dazwischen ist halt Meer. Und dann sieht man halt diese Landungsbrücken.
Name der
Werft. Ist etwas schwierig, bitte?
Name der Werft.
Ja, kommt noch. Ist etwas schwierig, da hinzukommen, wenn man dort nicht arbeitet. Genau, aber wir haben es geschafft. Ungefähr so sahen wir aus.
Und hintergedacht.
Da sollten wir am Ende wahrscheinlich landen. Keine Ahnung, was das soll. Das Fragezeichen.
Machst du ja PowerPoint-Kanal.
Genau.
Ja.
Das war bei Blum und Voss, wie man sehen kann. Da wird es gerade 8x10 Meter transparent von der Werft, von Landungsbrücken runter gebracht. Unten sind Stangen. Irgendwie zusammengedingst. 8x10 Meter ist das Ganze transparent. Dort steht, unsere Zukunft ist nicht Krise, Krieg und Barbarei. Klassenkampf statt Weltkrieg für die internationale Solidarität. Sieht ein etwas aus, bisschen wie das von der Cocoe, ist aber viel, viel kleiner. Aber es war unser erster Versuch, ein bisschen das zu schaffen, was sie in Griechenland geschafft haben. Gleichzeitig, während diese Aktion lief, war auf der anderen Seite, quasi an der Küste, eine Aktion vom Jugendaktionsausschuss, wo man halt gegen Militär und so weiter war. Eigentlich ganz uninteressant, weil das haben wir nur angemeldet, damit wir auch noch zuschauen können, was da passiert. So. Und Fotos machen können. Das waren circa, ich weiß, 8 bis 10 Personen, die haben es geschafft. Bis heute ist, also ja doch, das steht glaube ich auch im, also durch Zäune und so weiter und Google Maps hat auch ein bisschen geholfen. Da hat man sich halt einfach mit als Putztruppe verkleidet und ist dann reinmarschiert und dort rumgelaufen, hat keiner was gemeint, gesagt, getan. Genau, aber während wir halt die Aktion auf dieser Seite machten und dort das runterkam, haben halt die Polizisten, die bei unserer Aktion waren, da natürlich geschaut und sich gewundert, was denn da gerade passiert, uns gefragt, ob wir wüssten, was das ist. Haben wir gesagt, nee, das wundert uns jetzt auch. Dann haben sie wohl irgendwie geschafft, Kontakt aufzunehmen zu Blum und Voss irgendwie.
Ja.
Und dann kam dann die Werksfeuerwehr, die war auch ganz überrascht, wie wir denn da reingekommen sind. Und dann hat man sich aber wie Kollegen unterhalten. Sie haben gefragt, was steht denn da? Unsere Leute haben erklärt, was da steht. Und ein bisschen diskutiert und geredet. Dann haben sie doch gesagt, ob wir dann doch bitte das Werftgelände verlassen würden. Haben wir gesagt, ja, wir würden schon noch gern diskutieren, aber wenn Sie es wünschen, würden wir es schon verlassen, aber wir nehmen mal schnell das Transparent mit. Das dauert nur ein paar Minuten, bis wir es hochholen. Ja, aber dann wurden sie hinausbegleitet. Die Kollegen hat man sich verabschiedet. Sie fanden es aber immer noch komisch, alles. Naja, und dann wurden halt die Personalien von der dort schon stehenden Polizei aufgenommen. Und dann war die Aktion vorbei. Ein paar Monate später kam dann ein Brief an jeden der Personen vom Amtsgericht Hamburg, ein Strafbefehl. Dort steht Geldstrafe von 30 Tagessätzen auf 25 Euro. Sie werden beschuldigt in Hamburg am 23.10.2010. 10 gemeinschaftlich widerrechtlich in das befriedete Besitztum eines anderen eingedrungen zu sein. Dieses befriedet hat uns aber ganz gut gefallen, weil wir ja die Aktion gemacht haben. Deswegen, weil Blum und Voss Kriegsschiffe baut, Fregatten und so weiter. Der Blum und Voss Teil, der militärische, gehört schon ThyssenKrupp, fast oder ganz schon. Leider kann ich jetzt zugeben, da auf Dock 10 wird jetzt nichts Militärisches gebaut, aber das hat sich halt angeboten, neben dem Blum und Voss Schild. Diese Blum und Voss, Herr Blum zum Beispiel war zuständig im Faschismus in Deutschland dafür, wie viele, was herangeschafft werden soll für die Wehrmacht. Also er hat Kontakt gehalten zu den Rüstungsunternehmen und hat halt quasi mehr oder weniger mit entschlossen, wer was bauen darf. Und da hat er halt einiges daran verdient. Blum und Voss hat er auch ein KZ mindestens, also das größte ist im neuen KZ Neuengamme, wo dann Tausende gestorben sind, während sie für die Waffenproduktion, in der Waffenproduktion tätig waren für Blum und Voss. Aber am Ende hat sich herausgestellt, Blum war doch nur ein Antifaschist. Ja, und bis heute gibt es diese Werft. Ja, und dieses befriedete Besitztum, dass wir da eingedrungen sind, das ist natürlich strafbar und nicht ganz legal, aber haben wir uns gedacht, aber es gibt die Radbruchsche Formel im Recht, dass man zwei Rechtsgüter nebeneinander stellen kann und dann schauen kann, was wiegt mehr. Wiegt jetzt das Eigentum mehr als kein Angriffskrieg und so weiter. Und da haben wir halt uns eine Rechtsanwältin geholt, die Gabriele Heinecke, und haben versucht, aus einer Anklage gegen uns eine Anklage gegen Blum und Voss zu machen. Kann man, also ich habe das zuerst die Aktion gemacht, leider habe ich danach, also und dann habe ich halt danach die Autobiografie von Nelson Mandela gelesen. Ja, und der hat es bei seinem ersten Prozess auch so gemacht. Er wurde angeklagt und hat halt in seiner Rede eine Klage gemacht, quasi aus seiner Verteidigungsrede eine Anklagerede gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es schon so alt ist, dass man sowas macht. Ich dachte, wir wären die Ersten. Aber wahrscheinlich gab es noch ältere Genossen als mich, die das schon kannten und belesener waren. Naja, dann kam es dazu, dass wir einen Fehler gemacht haben. Zwei von unseren Leuten, das ist jetzt intern und so, aber zwei von unseren Leuten haben etwas mehr verdient. Die haben dann in Absprache mit der Rechtsanwältin auch gesagt, wir zahlen im Vorhinein. Es gab Bedenken, dass dann während dem Prozess gegen die anderen Genossen dies benutzt wird von den Richtern, um zu sagen, ja, die anderen haben ja bezahlt, das wäre ja unfair, wenn ihr jetzt nichts zahlt und so. So ist es leider auch gekommen. Aber bis es soweit war, ist noch einiges passiert. Also zuerst haben die zwei Leute bezahlt, das darf man auf keinen Fall machen. Machen wir nie wieder, haben wir gelernt. Das ist eine Katastrophe. Dass wenn acht Leute sagen, wir erkennen den Strafbefehl nicht an, von diesen acht Leuten zwei ihn anerkennen dadurch, dass sie zahlen, das tut der Richter halt schon ausnutzen. Das ist blöd gelaufen. Genau. Gut, dann gab es den ersten Prozess in Hamburg. Dann ein Jahr später, dort waren drei Angeklagte. Diese drei Angeklagten plus 40 Zuschauer, die wohl eher an der Seite der Angeklagten standen, was später sich auch herausstellen sollte. Was war die Strategie? Die Strategie war natürlich, dass man sagt, was ist schon der Bruch des Hausfriedens gegen den Bruch des Weltfriedens, was Norman Foss täglich macht. Mit dieser Argumentation haben wir auch viele Plakate verklebt und alle eingeladen und Pressemitteilung kommt zum Prozess. Und dann, wer kommen wollte, ist gekommen und konnte sehen, dass vor dem Gerichtsgebäude beim Prozess wegen Hausfriedensbruch plötzlich ein Transparent steht und da steht drauf, dass quasi Blum und Voss angeklagt wird. Da hätte man wieder weggehen können, aber wir haben dann gesagt, hey, nee, bist schon beim richtigen Prozess. Wir sind angeklagt. Genau, das war ein junger Richter, ungefähr so alt wie die Angeklagten selber, wahrscheinlich kurz nach dem Staatsexamen gleich Richter geworden, und ein etwas älterer Staatsschutzbeamter, der sich Staatsanwalt nennt. Und dieser Staatsanwalt hat dann im ursprünglichsten Theater, das es gibt, also im Gerichtsverfahren, nicht geschafft, das zu sein, was er sein sollte, nämlich der, der die Regie führt. Die Regie haben zwei andere geführt. Zunächst ist es ja so, es wird die Anklage vorgelesen, gesagt, angeklagt. Dann dürfen irgendwann auch, also man muss aufstehen, wenn der Richter aufsteht, das macht man dann halt meistens nicht. Und dann ist der Richter beleidigt, wenn die Zuschauer nicht aufstehen und so weiter. Man muss sich ja nicht immer an das Regieprogramm des Richters halten, wenn man es, man hat ja einen eigenen Kopf. Genau, und bei dem Prozess war es dann folgendermaßen, dass die erste Angeklagte, der erste Angeklagte, seine Einlassung abgegeben hat. Das heißt, er darf eine Stellungnahme abgeben. Diese Stellungnahmen sind meistens etwas länger, als der Richter sich denkt. Dann hört er auch immer zu, weil man darf die Stellungnahme eines Angeklagten auch nicht unterbrechen. Und dann wurde in dieser Stellungnahme vom Angeklagten quasi Blum und Voss angeklagt wegen seiner Rolle im Faschismus. Daraufhin hat dann der ganze Saal geschwärmt und geklatscht und yeah, coole Rede und so. Dem Richter hat's nicht gefallen, hat gesagt, hey, Ruhe, kein Applaus, kein gar nichts, sonst lässt er den Saal räumen. Ja, dann kam die zweite Einlassung der zweiten Angeklagten. Sie hat dann Blum und Voss angeklagt wegen heute. Dann haben natürlich wieder alle geklatscht, weil sie es toll fanden. Der Richter ist wieder ausgeflippt. Und der Staatsanwalt hat plötzlich den Regisseur zu spielen, hat dann den jungen, armen Richter, der wohl in seiner Karriere eher weniger weit hochsteigen wird nach diesem Prozess, versucht zu erklären, dass er jetzt doch bitte dafür sorgen soll, dass geräumt wird. Dann kamen drei Beamte in Neuen Gamme, ist halt nicht wie Hamburg, es ist eher wie eine kleine Ortschaft. So sah auch das Gerichtsgebäude aus und die hatten auch nicht so viele Beamte. Es kamen ganze 3 gegen 40. Die 3 gegen 40, also die 3 haben ihre Lage schnell erkannt und sind zum Richter gegangen und haben gesagt, ob sie Unterstützung rufen dürfen. Hat der Richter gesagt, ja klar und so. Und dann ist er verschwunden. Der wurde auch nicht mehr gesehen. Also gar nicht mehr. Der war weg. Der war weg. Was? Nee, es gibt, der Junge ist der Richter, der Alte ist der Staatsanwalt. So. Und der junge Richter war weg. So. Und das hat auch eine halbe Stunde gedauert, bis endlich mal Polizei kam so. Dazwischen wurde es auch dem Staatsanwalt ein bisschen mulmig so. 40 Leute und er. Naja, dann war er auch weg. Er war auch nicht mehr gesehen. Irgendwann wurde rausgefunden, dass der Richter einfach mal eine andere Verhandlung macht, gerade so. Ja, und dann kam irgendwann Tatü-Tata, 5 Polizei, Bereitschaftspolizisten und so weiter, in voller Montur mit Helm und alles drum und dran, marschieren so ein ins Gewerkschafts. Das war letzte Woche Montag im Gewerkschaftshaus. Ins Gerichtsgebäude. Angetroffen wurden Arbeiter, Antifaschisten, Jugendliche, und eine Mutter mit einem schreienden Kind, das draußen vor der Tür stand. Die Polizei hat sich da auch nicht so richtig getraut, was zu machen, obwohl sie fast die Hälfte von uns war. Und die Leute im Zuschauerraum haben gleich mal Ketten gemacht und so und gewartet und sich auf den Spaß gefreut. Der Spaß kam aber nicht. Sind dann auch abgerückt. Und dann hat über einen Emissär oder wie das heißt, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es dann, also der Richter hat es nicht gesagt, weil den haben wir auch nicht mehr gesehen, sondern irgendjemand kam halt und hat halt der Rechtsanwältin vorgeschlagen, hey, 100 Euro, dann ist die Sache vergessen. Ihr dürft spenden, wohin ihr wollt, pro Asyl, KZ Neuengamme, Ding. Also da gibt's Leute, die immer noch sehr gute Arbeit im KZ Neuengamme machen, die selber dort gefangen waren, als auch Unterstützer, die klären viel auf und sehr gutes Museum ist dort. Ja, und dann ist er wieder verschwunden, die Rechtsanwälte, die Angeklagten und die Zuschauer haben dann gemeinsam beraten und beschlossen, dass man die 100 Euro zahlt und das Ganze eingestellt wird. Daraufhin kamen Briefe zu anderen Personen, die auch angeklagt waren, aber noch keinen Termin hatten im Gericht und die sollten auch 100 Euro zahlen. Dann haben einige gesagt, ja, ja, ja. Bis wir dann auch wieder zu spät überlegt haben, ist ja blöd, wir wollen ja eigentlich gewinnen, ne? Weil das ist ja immer noch kein Gewinn. Was ist Hausfriedensbruch oder wie heißt das? Hausfriedensbruch und Weltfriedensbruch, so heißt es. Und dann ist dann weitergegangen, ist bis zum Oberlandesgericht gegangen, war total erschöpft, voll am Ende. Dann haben wir es ihr und individuell überlassen, ob sie weitermacht oder nicht. Sie hat dann individuell beschlossen, nee, ich mache nicht weiter, 100 Euro, geiles Gerät, so. Aber im Nachhinein auch wieder festgestellt, nee, hätte man weitermachen müssen, so. Also man muss immer weitermachen, bis man gewinnt. Man zahlt nicht, weil sonst ist man sich selber als auch anderen gegenüber nicht, kommt nicht so cool rüber und immer weitermachen, eigentlich. Also tendenziell. Genau. Und da das schon so viel Aufmerksamkeit erregt hat, wir hatten IG Metall-Beschlüsse, Solidaritätsadressen, Falken-Bundesvorstand, VVN-Gliederungen, DKP-Gliederungen, Schauspieler, also und es hat Spaß gemacht und diese Sache hat sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Presse gebracht und dann haben wir gedacht, machen wir es nochmal mit diesem Transparent.
Wie sind die Schilder alle vor?
Das ist beim Militärhistorischen Museum, also da ist wieder das Transparent und da sind drei Schilder, die wir halten. Schon zweimal setzten die deutschen Monopole ihre Politik mit Weltkrieg fort. Zweites Schild, 40 Jahre behinderte die DDR sie in ihrem dritten Versuch. Drittes, und heute, wir haben wieder die Wahl. Also man erkennt schon, ist inhaltlich gehört es drei zusammen. Das ist ein Gebäude in der Nähe des Militärhistorischen Museums, das gerade restauriert wird und diese ich weiß auch nicht, wie das heißt, Gerüst und so, ist hervorragend. Also kann man nur empfehlen, für Transparente runterlassen und so. Das war vor dem Eingang. Das war, also, das war auch noch ein Transparent, das vom Militärhistorischen Museum runtergelassen wurde und dann waren wir noch direkt vor dem Eingang, also von drei Seiten sozusagen. Was gemacht und wir warten bis heute noch auf den Prozess, den wir uns erhoffen, weil das Ganze gehört ja der Bundeswehr, Militärhistorisches Museum, da sind auch keine Ahnung wie diese ganzen, aber die hatten schon ein paar Sternchen und Dinger so, die dann alle hergekommen sind mit ihren Jeeps und so und geschaut haben und irgendwann kam auch die Polizei, wir mussten da echt 2 Stunden warten, bis endlich die Personalien aufgenommen wurden. Wir hatten schon Hunger. Ein Teil ist auch die Flucht gelungen, weil die Leute, die oben waren, dann kam extra in Dresden der Typ, der von der Polizei zuständig ist für Hausbesetzung. Also wir wollten jetzt nicht dort länger bleiben. Das war auch ein lieber Typ so, der ist dann hochgekommen zu denen und wie geht's euch? Ja, cool, und wollt ihr länger? Ich bin der und der. Ja, ja, würdet ihr runterkommen? Und dann, na ja, schon, aber wir wollen unser Transparent mit mir. Oh, kein Problem. Ja, soll ich warten? Nee, gehen Sie schon mal vor, wir kommen nach. Ja, und dann ist halt ein bisschen schwer, das zu tragen. Hat schon zwei Personen gebraucht. Die anderen drei sind dann verschwunden. Hat er sich auch gewundert, wo sind die denn? Ja, ja, die kommen noch. Die sind nicht gekommen. Schabernack kann man immer wieder treiben. Und dort sollte es hoffentlich demnächst einen Prozess geben. Also leider war das weder in den Medien noch sonst irgendwo, aber eine gute Übung für uns. Wir haben auch die Türen versperrt, keiner konnte raus, keiner konnte rein eine Zeit lang. Unsere Leute, die das aufgehangen haben, kamen noch raus. Also war ganz cool. Genau, das war 2011. Demnächst kommen auch Prozesse. Also es gab erst einen Prozess, aber da ging es um FDJ-Hemd. Das FDJ-Hemd, Blauhemd ist verboten, weil Symbol und so. Aber nicht wegen dem Symbol vor allem, sondern weil die Angeklagte ist in Westdeutschland geboren. Deswegen hätte sie ja wissen können, dass die FDJ verboten ist. Das war eine Schmarrnanklage, das ist sofort fallen gelassen worden. Dann im Gericht der Dietmar Bartsch, nee, wie heißt der? Ach, egal, irgendein Landtagsabgeordneten der Linkspartei in Sachsen hat uns dann verteidigt und ja, ging vorbei. Naja, und dann ein Jahr später waren wir dann in Ludwigshafen, gleiches Transparent, weil durften wir ja mitnehmen, wieder die rote Fahne, wieder diese Gerüstdinger.
Bist du Zeitnot, German, oder?
Ja, und das ist in Ludwigshafen bei BASF, ehemals IG Farben und so weiter, könnte man auch schön die anklagen, falls sie uns anklagen. Das war, da warten wir auch noch auf den Prozess, aber der wird auch noch kommen. Aber das dauert immer ewig. Ich weiß nicht, was die da immer... Genau.
Welchen Anlass hattet ihr in Ludwigshafen?
Wir waren in der Nähe da. Ja. Der Anlass... Nein! Die Anlässe sind ganz einfach. Wir haben Treffen, zentrale Treffen, mal in Dresden, mal in Mannheim und so weiter. Und dann fahren Leute von uns ein paar Wochen vorher hin, schauen sich alles an, schauen, wo man was machen könnte, machen einen Plan, tut dann sich besprechen, natürlich hier ohne Handy, bla bla bla, und dann gibt's Codewörter und dann macht man so. Aber da war das Problem, einige konnten flüchten, andere nicht, aber letztendlich wusste niemand, wo man sich treffen sollte und alle waren dann in der Stadt verteilt und haben die anderen gesucht. Also man braucht unbedingt einen Treffpunkt am Ende. Wo trifft man sich? Also wir müssen noch mehr Bücher lesen, wie man das alles macht oder Filme gucken oder weiß nicht. Sind schon also ein paar Sachen, wo man sich echt auf den Kopf hauen könnte. Da ist jetzt das Problem, jetzt kommen keine Bilder mehr mit dem Transparent, weil das ist jetzt irgendwo im Polizeipräsidium oder so. Das, diesmal haben sie es leider mitgenommen. Und wir haben es noch, also erwarten kann man. Ja. Und wir haben es noch nicht geschafft, ein neues zu malen. Leider. Ja. Genau, und jetzt wieder in Dresden auf dem Gebiet der annektierten DDR sozusagen, haben wir Bündnisaktion gemacht, nicht mit denen, sondern mit ihm zum Beispiel. Ist vom RFB, glaube ich, Revolutionärer Freundschaft. Aber egal, unter anderem waren die auch dabei. Die waren dabei, sie waren der Anlass, sie waren die Bündnispartner. Und es ging um Freikorps, also um die da. Also naja, sieht aus wie Bundeswehr. Wir nennen es Freikorps, weil da kommen bei dem Wort die besseren Gedanken zustande im Kopf, die richtigeren sozusagen, wenn man es Freikorps nennt. Wir hätten auch RSU nennen können. Da denkt man dann an NSU oder was, also RSU, versteht ja keiner. Aber es ging um regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte, die im Zuge der Heimatschutzkonzeption seit 2 Jahren flächendeckend aufgebaut werden, die aus Reservisten bestehen, aber die Oberbefehlsgewalt hat die Bundeswehr selber. Diese regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte sind der eine Teil der Heimatschutzkonzeption. Die Beauftragten der Bundeswehr für die zivil-militärische Zusammenarbeit sind der andere Teil. Die sind für die zivil-militärische Zusammenarbeit nicht, für diese 3 Millionen Menschen, die in zivilen Organisationen sind, sie zu befehligen. Sie sind dann die, die selber die Waffe in die Hand nehmen im Inland gegen das eigene Volk. Ihre ersten Einsätze war aber, dass sie zunächst mal Sandsäcke geschleppt haben. Aber so fängt es ja immer an. Haben sie ja auch angefangen in Hamburg bei der großen Flut unter Helmut Schmidt. Da haben sie auch noch Sandsäcke. Naja. Humanitär. Und genau, bei dieser Aktion waren verschiedene Organisationen beteiligt. Wir waren unter anderem an der Offizierschule des Heeres in Dresden, haben die ein bisschen abgefuckt. Dann waren wir bei der Graf-Stauffenberg-Kaserne, der Lieblingsgraf der AfD sozusagen, oder? Ist doch der Stauffenberg, ne? Nach dem ist es benannt, glaube ich. Also nach
20. Juli.
20, ja, das ist so. Ja, weil, ja, also ich nenne die immer die Stauffenberg-Faschisten-AfD, so. Das passt dann ganz gut, die Kaserne, dass wir dort waren. Es wurden Reden gehalten, getrommelt, damit die ein bisschen gestört werden während ihrer Indienststellung als Bundeswehr im Innern. Dann konnten wir auch etwas näher zu diesen Leuten da rankommen, aber nicht ganz nah leider, sondern so nah auf der anderen Straßenseite. Wir waren aber auch zu wenig, um das zu stürmen.
Diesmal.
Nein, also wirklich, man muss einfach rein. Wir waren zu schwach. Aber wir waren laut. Das hat die auch abgefuckt. Also es ging gegen die Aufstellung von RSU-Soldaten. Es gab bis jetzt, wo ich weiß, 8 oder 7 Proteste überhaupt von RSU-Aufstellungen. Ja, also 80-90% sind wir die Anmelder und die das vorantreiben, sonst macht's niemand. Also Katastrophe. Also interessiert keinen. Man schreibt was, aber man macht nichts. Ah ja. Ja, am Ende wurden wir halt festgenommen. Aber nur die mit FDJ kennt und so. Da kriegen auch noch hoffentlich demnächst irgendwann Prozesse. Neben dem Waschsalon. Kann man gleich waschen, die Hemden. Nee, die sind weg. Uns gehen die Hemden langsam aus. Gibt's aber für 25 Euro.
Echt?
Ja, auf eBay. Aber darf man sich nicht kaufen vor Fasching. Ist teurer. Ist so.
Ja, ich weiß gar
nicht. Ja, Katastrophe.
Finde ich hier genau richtig Katastrophe.
Genau. Also es geht alles in allem darum, dass es um die Jugend geht, weil wer die Jugend hat, hat die Armee, wie es da steht. Ja, und damit ist der Vortrag zu Ende. Das war ein Teil dessen, was gemacht wird, also direkter Angriff. Was wir verkackt haben so richtig ist, es gab jetzt im April die größte Militärübung in Deutschland seit den 80er Jahren. Wie ist der? JAWFEX oder so. JAWTEX. Also es ging von Holland bis zur polnischen Grenze, Luftlandemanöver. Organisiert vom Gefechtsübungszentrum und so weiter. Also auf dem Gebiet der aktiven DDR habe ich Berichte gehört, dass es versucht worden ist, was zu machen. Nämlich, wir sagen ja alle, wir sagen schon, Bundeswehr zurück in die Kaserne. Und die haben halt dafür sorgen wollen, dass sie gar nicht erst rauskommen und zur Übung fahren können. Natürlich, leider haben sie es geschafft, weil es waren zu wenige. Auch ohne zu schießen. Wir haben es erst dann gecheckt, dass wir da hätten auch was machen müssen. Da waren aber die Bundeswehrsoldaten schon aus der Kaserne draußen. Das heißt, wenn wir dann die Bundeswehrkaserne versucht hätten zu blockieren, das heißt, die Bundeswehr nicht rein in die Kaserne, das wäre blöd. So. Aber da muss man halt schauen, dass man langsam anfängt, die Eskalationsstufen zu erhöhen. Weil sie erhöhen ihn, ohne dass wir sie erhöhen. Das ist asymmetrisch. schlecht. Solange sie der Eskalationsstufe der Gerichtsbarkeit gerade auf, wie heißt das, Hausfriedensbruch haben, so, Hausfriede, das ist ja gar nichts. Also bitte, wenn ich Hausfriedensbruch habe für so Aktionen, also da kann ich mich ja richtig freuen darauf, die Aktion zu machen. Wenn es halt in Zukunft keine Hausfriedensbruch oder so, sondern Monate oder jahrelange Gefängnisstrafen, da wird es schon schwieriger, sich das zu trauen. Und wenn man sich das heute nicht traut, dann traut man sich später erst recht nicht. Und wenn man sich heute nicht traut, dann wird man sich umso früher später nicht mehr trauen können, weil es umso früher so weit kommen wird, dass es verschärft wird, die Lage. Deswegen müssen wir auch langsam die Eskalationsstufen eskalieren lassen. Punkt.